Hallo, hier ist Ulrike mit der 89. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich melde mich ja jetzt wieder nach der Winterpause zurück und habe mich entschlossen, den Podcast auch aufzunehmen, obwohl die Zeiten ja immer verrückter werden mit der Ukraine, mit dem Ukraine-Krieg. Und ich denke, es ist einerseits zwar wichtig, sich da zu informieren, andererseits ist es auch wichtig, ab und an mal wieder Abstand zu nehmen und auch sich trotz allem daran zu freuen, dass es eben kleine Dinge im Leben gibt, die trotzdem schön sind, auch um daraus Kraft zu schöpfen. Und ich denke, das ist etwas, was wichtig ist, neben dem ganzen Groll, was man in den Nachrichten jetzt so eingespielt kriegt, dass man eben diese Insel noch hat. Ich denke, dass das wichtig ist, gerade um eben auch zusammenstehen zu können und Hilfe leisten zu können, wo es nötig ist, dass man diese Inseln hat und ab und an sich eben auch Auszeiten verschaffen kann. Ich hoffe einfach das Beste, dass das so glimpflich wie möglich ausgeht und habe natürlich äußerstes Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk. Das ist einfach unsäglich alles. Es wird also in diesem Podcast einfach um Gartenthemen gehen. Es geht um den phänologischen Kalender. Es geht darum, was jetzt so ansteht im Garten. Es geht um Hummeln. Es gibt am Ende noch eine kurze Info zum Verkauf des Staatswaldes. Und es geht einfach insgesamt darum, wie man jetzt gut in das Gartenjahr startet. Zunächst also zum phänologischen Kalender. Wir befinden uns jetzt gerade im Übergang vom Vorfrühling zum Hochfrühling oder Erstfrühling. Der Vorfrühling ist gekennzeichnet durch die Blüte der Schneeglöckchen. In der Mitte blühen Haselnuss und Winterling. Das Ende des Vorfrühlings wird durch die Blüte der Krokusse gekennzeichnet. Und gerade jetzt beginnt die Blüte der Forsythie und der Buschwindröschen. Die kennzeichnen den Anfang des Hochfrühlings und des Erstfrühlings. Gerade scheint ja fast überall in Deutschland sehr schön die Sonne. Das geht einher teilweise mit ziemlich harten Nachtfrösten noch. Deswegen ist das Voranschreiten des Hochfrühlings jetzt etwas verlangsamt. Aber die Vegetationsperiode hat begonnen. Ich bin neulich darüber gestolpert, dass es noch einen anderen Marker gibt, die sogenannte Grünlandtemperatur. Da werden die Temperaturwerte gemittelt übers Jahr und monatsabhängig mit bestimmten Faktoren mal genommen. Und der entscheidende Marker ist, wenn die Grünlandtemperatur den Wert von 200 überschritten hat, dann beginnt die Wachstumsphase. Die Pflanzen können Stickstoff aus dem Boden aufnehmen und die Pflanzen beginnen dann durchzutreiben. Das ist ein wichtiger Marker für die Landwirtschaft, weil ab dann Düngung sinnvoll ist. Vorher ist der Boden zu kalt und der Stickstoff kann nicht aufgenommen werden von den Pflanzen. Er wird dann einfach in tiefere Bodenschichten ausgewaschen, was ungünstig unter anderem für die Gewässer ist und halt für die Pflanzen keinen Wert hat. Also, die Grünlandtemperatur ist im Rheinland dem Vernehmen nach am 2.3. erreicht worden, dieser Wert von über 200. Sodass hier die Bodenbearbeitung und auch die ersten Düngungen starten können. Diese Marke wird erfahrungsmäßig überschritten beim Übergang vom Vorfrühling zum Hochfrühling, was ja jetzt auch genau gerade der Fall ist. Also eine Zeigerpflanze wäre nach wie vor die Blüte der Forsythie. Die ist ja wichtig, weil es heißt, wenn die Forsythien blühen, kann man die Kartoffeln stecken. Zu beobachten ist jetzt aber auch wieder dieses Jahr, dass durch den sehr warmen und milden Winter die Vegetation wieder 3 bis 4 Wochen früher ist wie in früheren Jahrzehnten. Also die Vegetation ist wieder ihrer Zeit voraus. Deswegen bin ich noch vorsichtig mit dem Stecken der Kartoffeln, weil die Kartoffel ja frostempfindlich ist und es bei zu früher Pflanzung passieren kann, dass die gerade ausgetriebenen Pflänzchen dann von Spätfrösten Ende April ereilt werden. Deswegen werde ich nach wie vor die Kartoffeln erst Ende März stecken. Was ich aber wieder gemacht habe, ist die Kartoffeln, die Saatkartoffeln in den Eierkartons aufzustellen zum Vortreiben im kühlen Zimmer. Das empfiehlt sich, weil die dadurch einen kleinen Vorsprung dann haben. Durch die Keime, die ja dann schon da sind, sind die dann ein bisschen früher, als wenn man das nicht macht. Zurzeit ist es so, dass in Brühl die Buschwindröschen angefangen haben zu blühen. Man kann den ersten Bärlauch ernten und die Forsythien sind, wie gesagt, in den Startlöchern. Die ersten Blüten sieht man schon, noch stehen sie aber nicht ganz in voller Blüte wegen diesen kalten Nächten. Weitere Zeiger für das Voranschreiten des Hochfrühlings oder Erstfrühlings ist die Blattentfaltung der Stachelbeere. Und das Ende des Hochfrühlings wird dann markiert durch den Blühbeginn des Löwenzahns und die Blattentfaltung von Rotbuche und Rosskastanien. Da sind wir jetzt aber noch ein bisschen von entfernt. Ich habe jedenfalls zufällig pünktlich mit dem Erreichen dieser Grünlandtemperatur mit der Bodenbearbeitung auch angefangen. Möglich ist das natürlich nur, wenn der Boden nicht zu nass ist. Es hat ja im Februar ganz schön viel geregnet, sodass der Boden lange Zeit klatschnass war. Es war hier im Rheinland, wo mein Garten sich ja befindet, just am Samstag, also letztes Wochenende, so weit, dass man den Boden umgraben konnte, dass der halt so weit abgetrocknet war, dass das möglich ist. Das ist wichtig, also wenn der Boden noch großflächig an den Schuhen kleben bleibt, dann sollte man da vorsichtig sein, auch mit der Bodenbegehung, weil man den sonst sehr verdichtet. Das ist immer noch so ein bisschen kritisch, also Boden klebt ein wenig an den Schuhen, aber man merkt das ja, wenn man mit der Grabgabel da lockert, dass der dann sich lockern lässt sozusagen. Also bei mir war das auf dem ersten Beet möglich vor zwei, drei Tagen. Und das habe ich dann auch angefangen vorzubereiten. Ich habe da ein wenig Pferdemist ausgebracht und habe dann angefangen, den Kompost auch zu verteilen. Ich hatte ja auch in vorherigen Folgen schon erzählt, dass ich den Boden nicht umwerfe beim Umgraben. Das Umgraben, das habe ich jetzt also verfolgt, das ist jetzt nach und nach tatsächlich mehr und mehr out, weil man dadurch natürlich die Bodenlebewesen stört, wenn man das einfach auf den Kopf stellt. Man bringt da die Schichten durcheinander, sodass immer mehr Gärtner sich jetzt darum bemühen, den Boden etwas schonender zu lockern. Ich habe im Garten nun einen recht schweren Lehmboden, sodass ich mit allein durchrechen mit Sauzahn oder ähnlichem nicht weit komme. Dazu ist der Boden leider zu fest. Ich habe da so eine Methode jetzt, dass ich quasi mit der Grabgabel die Scholle dann anhebe und dann auf dem Boden fallen und zerschellen lasse, sie dabei aber nicht umdrehe. Dadurch ist der Boden halt gelockert und es kommt ein bisschen Luft rein, aber die Sache und die Schichten sind nicht auf den Kopf gestellt. Im Februar habe ich mich damit beschäftigt, Hecken zurückzuschneiden und auch noch Obstbaumschnitt gemacht. Das ist ja wichtig, dass man das, den Heckenschnitt beendet, bevor die Vogelschutzzeit beginnt. Das ist der 1.3. Das habe ich also soweit über die Bühne gebracht. Und jetzt kann man so richtig in die Vollen gehen. Vor allem, weil es Ende der Woche ja dann auch tatsächlich frühlingshaft warm wird. Und auch die Nachtfröste dann der Vergangenheit angehören. Sobald das der Fall ist, werde ich auf jeden Fall die Steckzwiebeln dann endlich stecken. Das hätte man auch vielleicht schon machen können. Aber sobald die Nächte frostfrei sind und der Boden sich ein wenig erwärmt hat, kann man auch erste robuste Pflanzen ins Freiland säen. Das sind zum Beispiel an Gemüsen Spinat, Radieschen, Möhren und Pflücksalat. Posteleien habe ich gekauft, das wollte ich mal ausprobieren. Den kann man auch noch im März säen. Und man kann auch einige robuste Sommerblumen säen ins Freiland. Das sind zum Beispiel Ringelblumen, Kornblumen, Goldmohn, Jungfer im Grün. Und es war ja jetzt tatsächlich tagsüber so schön warm und sonnig, dass man durchaus im Garten auf der Gartenliege sich gemütlich machen konnte. Und da habe ich dann wieder wie jedes Jahr die Hummelkönigin auch fliegen sehen. Man sieht dann diese ganz dicken, schweren Hummeln, die bei mir im Garten von Krokus zu Krokus dann fliegen. Und diese Hummelkönigin, die suchen sich in dieser Zeit oder haben, denke ich hoffentlich, jetzt schon ihre Nester gefunden. Und zwar nisten die Hummeln in Erdlöchern. Bei mir im Garten werden sie da ganz vielfältig fündig, weil mein Garten ja durchzogen ist von Mäuselöchern. Und ich kann also beobachten, wie die Hummeln dann im Rasen in diese Mäuselöcher tatsächlich reinfliegen und da ihre Nester suchen oder bauen oder versorgen, wie auch immer. Also das ist doch mal jetzt endlich ein guter Zweck, den die Maus im Garten noch hat. Also die Mäuselöcher bieten da die idealen Nistmöglichkeiten. Ferner tut man auch anderen Hummeln und Wildbienen was Gutes, wenn man den Garten nicht zu sehr aufräumt. Am besten sind Nistmöglichkeiten dort in Stängeln, in Totholzhaufen und so weiter. Das ist sogar sehr viel besser als die von Menschen hand angefertigten Insektenhotels. Also wenn man da diese Ecken im Garten hat, wo die Hummeln und Wildbienen natürlich Erdlöcher und Totholzhaufen und so weiter, Stängel finden, ist das eigentlich ganz ideal. Man kann natürlich trotzdem diese Nisthilfen aufstellen, sollte sich da aber wirklich kundig machen, dass die geeignet sind. In Baumärkten werden oft Mischungen gekauft, die nicht gut sind, sodass an einem Fleck dann Insekten nisten, die den Bienen oder Hummeln gefährlich werden können. Also da sind ungeeignete Mischungen dann an Nistmaterialien. Wenn man selbst Holzblöcke durchbohrt, muss man auf jeden Fall darauf achten, immer quer zur Holzfaser zu bohren, weil das sonst gefährlich wird für die Hummeln oder Wildbienen. Wenn man längs die Nistlöcher bohrt, dann können die sich halt Splitter reinziehen, was ja auch logisch ist. Also immer die Nistlöcher quer zum Holz bohren. Um den Garten für die Insekten attraktiv zu machen, ist es gerade für die Hummeln sehr wichtig, dass man Frühblüher hat. Diese Hummelkönigen sind darauf angewiesen, auf diese frühen Nektarquellen. Das sind eben die frühblühenden Krokusse, das sind auch Weidenkätzchen. Und man sollte auf jeden Fall Kräuter blühen lassen. Ich hatte letztes Jahr wirklich einen bombastischen Erfolg mit blühendem Schnittlauch. Der war von Bienen und Hummeln besucht wie fast nichts anderes, als der geblüht hat. Der ist also sehr ergiebig wohl als Nektarquelle. Ist jetzt natürlich, gehört nicht zu den Erstblühern, aber ist dann später sehr dankbar. Auch Zwiebeln kann man aus demselben Grund blühen lassen. Die werden auch sehr gerne angenommen. An Büschen und Stauden im Garten sind für Insekten wichtig. Die Kornellkirsche, Bauernjasmin, Felsenbirne und Wildpflanzen, Waldgeißbart, stinkender Nieswurz und so weiter. Und ganz generell halt eine Mischung an naturnahen Stauden, Sommerblumen, Hecken, also zum Beispiel Spieren. Die Insekten freuen sich drüber. Und in der Folge natürlich auch die Vögel, die auch zur Aufzucht ihrer Brut natürlich auf eine große Insektenvielfalt angewiesen sind. Schrebergärten sind insgesamt das reinste Insektenparadies, weil die Schrebergärten eine ganz ideale Mischung ja haben an Obstgehölzern, Sommerblumen, Büschen, blühenden Büschen, Stauden und so weiter. Schrebergärten haben sich mit als die wertvollste stadtnahe Fläche da erwiesen und toppen sogar die Parks in ihrer Vielfalt. Ja, also man kann die Zeit im Garten jetzt schon richtig schön genießen und da das ein oder andere Stündchen in der Sonne einfach liegen. Ich habe im Winter auch eine Vogelfutterstation geschenkt bekommen, die ich jetzt zwar sehr spät, erst Mitte Februar aufgehängt habe, aber es ist tatsächlich jetzt so, dass die Vögel auch gerade jetzt das dankbar annehmen, weil die Sämereien, die es im Winter ja noch zu picken gibt, natürlicherweise im Garten jetzt schon aufgefressen sind sozusagen. Und diese Vogelfutterstation wird also sehr dankbar angenommen und das macht richtig Spaß, die Vögel da zu beobachten. Ich habe so ein getöpfertes Exemplar, was man bequem nachfüllen kann, von einem Brühler Töpfer da erworben, der das auch auf Weihnachtsmärkten verkauft. Und die lässt sich sehr gut nachfüllen und halt aufhängen. Noch hat sich das nicht so sehr weit rumgesprochen, also hauptsächlich Meisen kommen da. Aber ich habe auch schon einen Buchfink beobachtet, der dann das gepickt hat, was runtergefallen ist. Und die Rotkehlchen, die haben mich natürlich auch begleitet, als ich umgegraben habe. Rotkehlchen sind Weichfresser, die fressen also keine Körner, sondern eher dann Haferflocken oder eben auch Regenwürmer und Insektenlarven. Aber Rotkehlchen waren auch dabei. Und im Moment arbeite ich mich da so ein bisschen ein, was für ein Futter man da reintun sollte. Ich habe jetzt das bestückt mit Sonnenblumenkernen, mit geschälten Sonnenblumenkernen, was für viele Vögel das Richtige ist, weil auch einige Insektenfresser im Winter zu Körnerfressern mutieren und diese Sonnenblumen gerne annehmen. Es gibt ein paar andere, die trotzdem diese Weichfresser sind, wie zum Beispiel das Rotkehlchen. Da bin ich mit ölgetränkten Haferflocken zugange. Wer sich da informieren will, der NABU, der hat da gute Informationen zu. Ich werde da auch nur bis Ende März diese Fütterung noch machen, weil man sagt, dass man eben das zumindest umstellen muss, wenn die Vögel anfangen, ihre Kleinen zu versorgen. Dann ist einiges an Futter nicht geeignet und sogar gefährlich. Für die Jungvögel, die können halt an Sonnenblumen oder an Sonnenblumenkernen oder an Haferflocken ersticken, was man natürlich nicht will. Ich werde mich da also noch informieren und entweder werde ich diese Vogelfutterstation dann gebremst mit Insekten, also mit so Mehlwürmern weiter betreiben. Aber da streiten sich etwas die Geister, ob man die Vögel weiterfüttern soll. Wie gesagt, da werde ich mich noch informieren. Auf jeden Fall muss das Futter umgestellt werden Ende März. Ja, ich halte euch da weiter auf dem Laufenden, wie ich damit verfahre. Auf jeden Fall, ich hatte lange keine Vogelfutterstation, auch weil ich teilweise ja im Winter gar nicht da bin. Diese Vogelfütterung im frühen Frühjahr, das scheint dann doch auch Sinn zu machen. Ja, auf jeden Fall ein Quell der Freude, auch gerade wenn man im Garten in der Sonne sitzt. So, jetzt ein bisschen zu meinen Anzuchtaktivitäten im Haus. Ich bin ein bisschen spät dran gewesen jetzt mit Paprika und Chilis. Die sollte man am besten Mitte Februar oder sogar Anfang Februar aussäen. Ich bin wegen großem Arbeitsaufkommen auf meiner Arbeit einfach zu nichts gekommen und habe das erst in den letzten Tagen vom Februar aussehen können. Es ist tatsächlich so, dass Paprika eine Keimdauer von 10 Tagen hat, was ich jetzt schmerzhaft beobachte, aber immerhin zeigen sich bei mir jetzt gerade so die ersten Keimspitzen. Das ist eigentlich ein wenig spät für den Paprika, muss man sagen. Für andere Sachen ist es aber noch in der Zeit. Tomaten sollte man nicht vor Mitte März, Ende März im Haus aussäen. Da habe ich also auch die Erfahrung gemacht, wenn ich das bei mir Mitte März gemacht habe, dann stand ich also Ende April, Anfang Mai mit großen Tomaten da und hatte Schwierigkeiten, die dann, die quengelten sich dann in meinem Foliengewächshaus und ich, teilweise gab es dann Spätfröste und das war also auch ein bisschen blöd alles. Ich sehe die Tomaten also tatsächlich erst Ende März aus, weil die sehr viel Licht brauchen. Ich habe in der Wohnung halt keine Südfenster und auch nur begrenzt erst Pflanzenlampen, die ich für dieses Paprika dann einsetze, sodass meine Lichtverhältnisse das einfach nicht hergeben. Es ist auch eigentlich nicht nötig, weil die Tomaten sehr schnell wachsen. Wenn man Ende März die aussät, die das noch durchaus in einer guten Größe hinkriegen bis Ende April, Mitte Mai, wo man sie dann ja erst raussetzen kann. Ja, wenn man die Lichtverhältnisse hat, kann man natürlich einiges vorziehen, vor allem wenn man große Südfenster hat. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend. Wie gesagt, weil ich im Haus zu wenig Licht dann habe. Ich bin am Überlegen, also ich werde vielleicht noch ein paar andere Sachen vorziehen, wie Sommerblumen. Ich hatte letztes Jahr einen großen Erfolg mit Strohblumen, die also auch beim Mini-Saatgut-Festival in Köln eine sehr gute Figur gemacht haben. Die Strohblumensamen, die ich da ernten konnte, die werde ich also aussäen. Und ich werde wieder für an samenfesten Sorten ja einiges vermehren. Hörer von diesem Podcast wissen, dass ich im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt bin, der sich ja engagiert für die Erhaltung samenfester Sorten. Dieses Jahr werde ich in meinem Garten einen zweiten Versuch mit dem Pflücksalat Venezianer machen. Die Samenernte ist letztes Jahr ja leider dann völlig verregnet. Ich werde auch wieder eine Stangenbohne vermehren. Ja, und diese Strohblumen, also das eigene Saatgut, das sich bewährt hat, das werde ich natürlich auch wieder aussäen. Ja, und das, da bin ich mal gespannt, das macht Freude. Ich schaue, dass ich vielleicht einen Teil Salate versuche vorzuziehen. Ich mache das dann immer so, dass ich die Pflanzschälchen auf den Balkon stelle, wenn es die Temperaturen erlauben, damit die Pflanzen genug Licht kriegen. Und oder ich baue dann wieder das Foliengewächshaus auf draußen. Ich habe da so ein Regalsystem, also das ist quasi ein Regal, wo man dann so eine Folie drüber spannt und da kriegt man dann einige Pflänzchen drunter. Da stelle ich dann, wenn es warm genug ist, auch die Tomaten hin und dann kann ich doch so ein paar Pflänzchen vorziehen. Ich werde dann auch Mitte, Ende April mit Gurken anfangen. Auch da ist es total wichtig bei den Gurken, dass man das nicht zu früh macht. Da verschätzt man sich oft. Also so Ende April ist auch immer noch gut, weil gerade Gurken dürfen nicht zu groß sein, wenn man sie auspflanzt. Ja, dasselbe werde ich noch. Ich werde Kürbis, Zucchini dann auch vorziehen. Aber vor Mitte April ist das noch gar nicht spruchreif, wenn man nicht ein beheiztes Gewächshaus hat, was ich nicht habe. Ja, trotzdem macht es Spaß, diese Sachen zu planen. Überhaupt Gartenplanung ist etwas, was jetzt ansteht. Ich habe wieder gerätselt, wo ich letztes Jahr denn die Kartoffeln hatte. Und für mich ist immer eine gute Erinnerungsstütze die Fotos, die ich vom Garten mache. Und da habe ich das geortet natürlich. Und die Pflanzenplanung mit meiner Drei-Felder-Wirtschaft meiner Kleinen steht also, beziehungsweise ich bin dabei, das in Gedanken zusammenzubasteln. Die Kartoffeln kommen also auf ein Beet, wo vor 3 Jahren zum letzten Mal die Kartoffeln gestanden haben. Die Stangenbohnen rücken auch ein Beet weiter. Dasselbe mit Zwiebeln und Möhren, was ich plane anzubauen. Ja, dann mache ich für den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt vielleicht noch eine Buschbohne. Ja, und so formt sich also im Gärtnerhirn der der Gartenplan sozusagen für dieses Jahr. Das erste Beet ist, wie gesagt, umgegraben. Ich habe ja letztes Jahr dann überall in meinem Garten diese Tröpfchenbewässerung verlegt. Die habe ich halt zur Seite erstmal geklappt beim Umgraben und dann wiedergelegt. Da muss ich jetzt erstmal warten, bis das Wasser angestellt wird, um zu überprüfen, ob das noch alles dicht ist. Das war letztes Jahr auch eine Arbeit, dass ich da geguckt habe und teilweise Schläuche austauschen musste. Ja, mal schauen. Letztes Jahr hat sich diese Bewässerung ja als komplett überflüssig erwiesen. Das war ja der verregnetste Sommer seit langem. Dieses Jahr weiß man eben nicht. Man weiß jetzt absolut nicht mit Zeiten des Klimawandels, wann was kommt. Ist da auch ein bisschen ratlos in der Sortenauswahl natürlich. Bei den Tomaten stand ich da. Soll ich jetzt trockenresistente Sorten nehmen oder eher regenresistente? Bei der Saatgutauswahl der Tomaten ist bei mir jedenfalls leider klar, dass wir es nicht mehr gestemmt kriegen, dieses Dach zu bauen. Ich werde die Tomaten jetzt also im Freiland anbauen und da eben tendenziell eben Sorten nehmen, die damit auch gut zurechtkommen. Das ist überhaupt die wichtigste Geschichte, die man berücksichtigen muss bei der Gartenplanung. Insgesamt, dass der Standort passt. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Jeder Gärtner sollte also ganz sorgfältig prüfen, was er für Standorte hat. Das ist zum einen natürlich der Lichtanfall, ist es Schatten, Halbschatten, Sonne. Das ist aber auch der Boden. Was für einen Boden hat man? Wie hält er das Wasser? Also ist es ein Lehmboden, ist es ein leichter Boden? Und davon hängt ganz klar ab, welche Pflanzen im eigenen Garten gut zurechtkommen und welche man ohne großen Aufwand an Pflanzenschutzmitteln und Dünger nachhaltig dort auch ziehen und anbauen kann. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Wie jeder Gärtner habe ich das natürlich auch gemacht. Man will irgendwas anbauen und geht darüber hinweg, weil man diese Pflanze so gerne im Garten haben will und es klappt einfach nicht. Bei mir sind das immer wieder gescheiterte Versuche im Schrebergarten von Phlox. Also ich hätte sehr gerne Phlox, aber irgendwie funktioniert das nicht. Es würde vielleicht funktionieren, wenn die Mäuse das zuließen. Bei mir sind die immer einfach abgefressen worden. Also das kommt auch noch dazu. Es müssen Pflanzen sein, die mit der Schädlingspopulation im Garten klarkommen. Also die bei mir im Schrebergarten müssen es Pflanzen sein, die den Mäusen nicht allzu sehr munden. Mit den Schnecken geht's in dem Schrebergarten bei mir, weil das eine recht sonnige Lage ist. Da gibt es bei weitem nicht so viele Schnecken wie bei dem Vorgarten bei mir am Haus, der schattig bis halbschattig ist. Da wachsen einige Stauden einfach nicht, die im Schrebergarten durchkommen, weil der Schneckenbefall da nicht ganz so groß ist. Ja, also all diese Sachen muss man ausprobieren und berücksichtigen, wenn man die Bepflanzung plant. Ja, und natürlich, was für einen Garten man haben will. Bei mir ist es ein naturnaher Bauerngarten, also eine Mischung aus Gemüse und Blumen, der auch Insekten gefällt. Rasen habe ich auch. Da habe ich jetzt noch den Tipp gelesen, wenn man den Hummeln und Wildbienen und Bienen überhaupt was Gutes tun will, den Insekten, dass man den etappenweise mäht. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich mal überlege, weil ich habe einen Rasen, der auch nicht unkrautfrei ist, sage ich mal. Ich habe sehr viel Klee im Rasen und blühender Klee ist somit das Tollste für Hummeln und Insekten. Und ein Trick ist halt, dass man den nicht in einem Stück abmäht, sondern immer den Bienen, Hummeln, ein Stück mit dem blühenden Klee stehen lässt, bis die nächste Abteilung blüht. Bei mir ist das, glaube ich, sogar machbar, weil der Rasen ein bisschen unterschiedlich schnell wächst. Also das, was da in voller Sonne liegt, ist schneller hoch wie die Partien im Halbschatten. Das werde ich mir nächstes Jahr tatsächlich mal überlegen, ob ich den nicht ganz zeitgleich dann mähe. Also auch eine Maßnahme, um den insektenfreundlichen Garten zu verwirklichen. Neben all den schönen Aussichten mit Sonne und Frühlingsanfang gibt es leider eine schlechte Nachricht auf politischer Ebene zu unserem Garten. Am 9.3. wird im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Natur des Landtages NRW nochmal über den Verkauf des Staatswaldes an das Phantasialand beschlossen. Und es ist klar, dass die CDU-Mehrheit das durchkriegen wird, dass der Staatswald an das Phantasialand verkauft wird. Der Verkaufsvertrag wird allerdings erst ziehen, sozusagen, wenn die Stadt Brühl den Bebauungsplan beschlossen hat. Das wird sie im Moment nicht machen, da die derzeitige Koalition die Mehrheit im Stadtrat von Grünen und SPD das erstmal ausgesetzt hat und zugesichert hat in ihrem Koalitionsvertrag, dass bis Ende der Legislaturperiode 2025 da nichts passieren wird, dass sie dazu, dass es da keinen Beschluss zugeben wird. Da den Grünen das sehr wichtig war, dass dieses Naturschutzgebiet nicht überplant wird. Der Staatswald liegt in dem Naturschutzgebiet. Wir als Schrebergarten liegen auf der anderen Seite des Phantasialands, sind aber durch einen faulen Kompromiss 2012 da mit reingeraten und sind mit in diesem Plan drin. Wir haben als Schrebergarten natürlich die Hoffnung, dass wir trotzdem erhalten werden und werden natürlich auf politischer Ebene alles tun und mit Zähnen und Klauen darum kämpfen, dass der Schrebergarten erhalten bleibt. Ja, trotzdem ist das eine schlechte Nachricht, weil bislang der Verkauf des Staatswaldes eben durch das Land nicht gemacht wurde oder man war auch dagegen. Es gab ja einen grünen Umweltminister vor Frau Esser, den Herrn Remmel, der hat das verhindert oder ausgesessen. Jetzt will die CDU-Mehrheit das eben kurz vor Schluss vor der nächsten Landtagswahl noch gerne durchpeitschen, damit das Phantasialand da sich wirtschaftlich weiter ausbreiten kann, sagen wir mal. Ne? Also das sind die Wirtschaftsinteressen und das Phantasialand, das putzt natürlich Klinken und lobbyiert entsprechend. Und ja, wir werden uns als kleinen Verein da trotzdem mit aller Macht dagegen stemmen, dass wir auch überplant werden, falls es uns an den Kragen gehen sollte. Es ist erstaunlich, dass das überhaupt beschlossen wird. Es ist das erste Naturschutzgebiet meines Wissens, die ja eingerichtet wurden, weil sie geschützt werden sollen vor wirtschaftlichen Interessen, dass hier wirtschaftlichen Interessen geopfert wird. Und ja, ich nehme an, dass es dann auch Klagen geben wird, wenn das durchkommt von den Naturschutzverbänden. Ja, man kann gespannt sein. Drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass unsere Anlage erhalten bleibt. Wir werden kämpfen. Ich hoffe, dass ich es heute in den Garten auch schaffe. Heute ist diese Woche mein freier Tag und das strahlende Sonnenschein. Und ich werde auf jeden Fall einen Abstecher dahin machen und weiter Beete vorbereiten. Ja, und ich werde ein wenig in der Sonne sitzen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Sterne gebt. Da gibt es ja eine Neuerung. Man kann jetzt auch bei Spotify Podcasts bewerten oder überhaupt Sternchen vergeben. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Natürlich über 5 Sterne gerne. Und ich werde mich dann wieder melden. Ich schaue mal, dass ich es dieses Jahr jetzt endlich mal schaffe, zumindest diese Monatsfrist einzuhalten. Ja, dann wünsche ich auch euch viel Spaß im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.